Gestern gab es im Nürnberger Lokalblatt, den Nürnberger Nachrichten, den hoffnungsvollen Kommentar zu lesen: Integration ist machbar. Geht es jetzt nur nach dem Titel der kritischen Stellungnahme Demokratie statt Integration? Dann hält das Netzwerk Kritische Migrations- und Grenzregimeforschung Integration für ein undemokratisches Konzept und für gar nicht erstrebenswert. Warum denn das?
Naja, der Begriff der Integration ist einfach einer, der, würde ich mal sagen, in den letzten Jahrzehnten einfach verbrannt worden ist für ein wirklich emanzipatorisches oder tatsächlich demokratisches Konzept. Wenn wir uns angucken, wie sich der Begriff der Integration entwickelt hat, dann war das eigentlich mal eine ganz gute Idee von Leuten, die gesagt haben, wir leben in einem Einwanderungsland, was sie übrigens schon sehr, sehr früh gesagt haben, nämlich in den 70er Jahren. Migrantinnen und Migranten, die ja damals als Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter eigentlich noch vorgesehen wurden für die Rückreise, also von denen man eigentlich erwartet hat, nach einem Aufenthalt hier auch wieder zu gehen, quasi ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, dass diese Menschen eben einfach bleiben. Dass sie bleiben, dass sie hier leben, dass sie einfach Teil der Gesellschaft werden. Das war natürlich eine völlig akzeptable Idee, es war eine gute Idee. Das hat allerdings dann doch eine ganz große Wendung genommen, die Debatte um den Integrationsbegriff. Und wenn wir uns angucken, was eigentlich heute Integration sein soll, dann ist eigentlich Integration nur noch mit einer riesigen Palette von Forderungen an die Migrantinnen und Migranten verbunden. Es geht um Zwangsintegration, es geht um Integrationskurse, in denen Leute die Integrationswilligkeit nachweisen müssen. Es geht um ein permanentes Beklagen der mangelnden Integrationsbereitschaft. Es ist sozusagen eigentlich so eine Art Erwartung an die Migrantinnen und Migranten, sich zu integrieren, wobei eigentlich auch nicht so genau klar ist, wie sie das überhaupt tun könnten. Die ganzen soziokulturellen Bedingungen, unter denen Menschen leben müssen, werden überhaupt nicht mehr thematisiert. Also dass auch meinetwegen Menschen mit Migrationshintergrund, mit hohen Bildungsabschlüssen eigentlich hier signifikant stärker von Arbeitslosigkeit betroffen sind als Menschen ohne Migrationshintergrund, einfach auch aufgrund von Diskriminierung zum Beispiel, aufgrund von Nichtanerkennung von Bildungsabschlüssen, die im Ausland erworben wurden und so weiter. All das dethematisiert eigentlich dieser Integrationsbegriff. Also Integration ist heute in der heutigen Debatte tatsächlich nur noch eine Art Defizitbestandsaufnahme der Migrantinnen und Migranten, die hier leben.
Wer sich jetzt aber diesem Integrationsdiskurs verweigert, der bekommt jetzt, um bei dem Beispiel Nürnberger Nachrichten zu bleiben, gerne mal den Stempel von Multikulti-Blütenträumen aufgedrückt. Was ist denn dann das Gegenkonzept dazu?
Ja, das Gegenkonzept ist natürlich eines, was erst noch formuliert werden muss. Ja? Also wie genau das aussehen könnte, weiß ich auch nicht genau, wobei man sagen muss, Integration ist ja auch kein Konzept. Also bisher gibt es kein einziges Konzept, von dem ich sagen würde, dieses Konzept bezeichnet das, was Leute so unter Integration verstehen. Insofern wird es auch nicht leicht sein, ein Gegenkonzept zu entwerfen, weil man sich dafür nochmal genau vor Augen führen müsste, in welchen Zusammenhängen, wann und wie eigentlich überhaupt über Integration gesprochen wird. Also das ist erstmal ein ziemlich diffuser Begriff der Integration. Ein Gegenkonzept müsste auf jeden Fall meines Erachtens darauf aufbauen, erstmal zu akzeptieren und festzustellen, dass wir längst in einer Einwanderungsgesellschaft leben und dass die Rede davon, dass die Menschen, die hier sind, sich erstmal integrieren müssen, einfach von gestern ist. Die Leute leben hier, die Leute bekommen hier ihre Kinder, die Leute arbeiten hier. Es gibt mehrere Generationen von Menschen mit Migrationshintergrund bereits hier. Und dann immer wieder von vorne anzufangen, Integration zu fordern von Menschen, die längst an einem Ort angekommen sind, halte ich einfach für absolut falsch.
Kommen wir vielleicht mal auf Thilo Sarrazin zu sprechen. Das ist ja auch so ein sehr beliebtes Thema. In Bezug auf ihn und auf das, was er in seinem jüngsten Buch behauptet, heißt es in der Stellungnahme Demokratie statt Integration, dass sich an dieser Debatte nichts versachlichen lasse und dass es sinnlos sei, Sarrazin wissenschaftliche Erkenntnisse entgegenstellen zu wollen. Welcher Gedanke liegt in dieser Haltung zugrunde?
Ich glaube, Sarrazin und die Begeisterung, die Menschen ihm entgegenbringen, ist einfach für sehr viele kritische Migrationswissenschaftlerinnen wirklich ein großer Schock. Also für viele andere Menschen auch. Aber gerade wenn man sich anguckt, welche Bedeutung da dieser wissenschaftliche Diskurs bekommt, das ist wirklich erschreckend. Denn er reiht ja alle möglichen Theorien aneinander, die völlig inkonsistent sind. Also dass jemand, der eigentlich Ökonom ist, plötzlich für Fachmann, für genetische Fragen zum Beispiel von einer breiten Öffentlichkeit akzeptiert wird, ist schon mal extrem fragwürdig. Und in dieser ganzen Debatte merkt man einfach, dass es eigentlich nichts hilft, irgendwelche tatsächlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse dem entgegenzustellen. Es macht eigentlich keinen Sinn, zu versuchen, das Ganze wissenschaftlich aufzuarbeiten, denn es gibt längst sehr, sehr viele viele Untersuchungen, die auch zum Teil von der Bundesregierung finanziert wurden, die einfach das widerlegen, was er sagt. Und das ist sozusagen etwas, in dem man gefangen genommen wird. Also man versucht, Dinge zu widerlegen und der Populismus, mit dem aber dem von Leuten wie Sarrazin dann entgegengetreten wird, dem kann man nichts mehr hinzufügen. Also das macht keinen Sinn auf einer Ebene, auf der völlig klar ist, dass es nicht um Auseinandersetzung geht, sondern um das Ausbrechen von Ressentiments. Da kann man eben nicht mehr wissenschaftlich argumentieren. Das ist sinnlos.
Aber wie geht man denn damit um? Also ich musste da mal ein bisschen an Woody Allen denken, der zum Umgang mit Antisemitismus gesagt hat, ich bevorzuge Baseballschläger. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das nicht die Position ist, die das Netzwerk Kritische Migrationsforschung vertritt. Aber dennoch die Frage, wie geht man dann damit um mit diesem Ausbruch von Ressentiments?
Naja, das ist natürlich ein großes Problem. Also momentan lässt sich ja zum Beispiel auch feststellen, dass es eine unglaubliche Sprachlosigkeit erstmal von Seiten der Linken gibt. Wir haben uns auch gewundert mit diesem Statement, was wir verfasst haben, wie viele Leute da unterschrieben haben. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet, zumal es ja kein wirklicher Aufruf ist. Unserer Wahrnehmung nach ist das dadurch zustande gekommen, dass es eigentlich keine Formulierung einer tatsächlichen Gegenposition gibt. Ich würde einfach mal behaupten, viele Leute sind paralysiert von der Situation. Viele Leute sind schockiert davon, was man in der Zeitung lesen kann. Also gerade wenn man sich Sarrazin anguckt, dann sind das einfach ganz klar Anschlüsse an nationalsozialistisches Gedankengut. Das kann man gar nicht anders sagen. Also diese Ideen von genetischer Qualität sozusagen von Menschen, das ist wirklich etwas, von dem man sich gar nicht vorstellen kann, dass es in einem Deutschland 2010 überhaupt so eine große Aufmerksamkeit bekommt. Momentan würde ich sagen, gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit, als sich sozusagen eben auch als Gegenkraft zu formieren, sich darüber Gedanken zu machen, wie man diesen Positionen entgegentreten kann, und zwar kraftvoll. Ich glaube nicht, dass man das auf der argumentativen Auseinandersetzungsebene machen kann. Es gab ja zum Beispiel eine große Auseinandersetzung oder Diskussion eigentlich in München. Da hat unter anderem der Soziologe Armin Nasehi bei einer Buchvorstellung von Thilo Sarrazin mit ihm diskutieren wollen. Und die Süddeutsche Zeitung hat zu den Publikumsreaktionen in etwa geschrieben, ein Hauch von Sportpalast hätte da in der Luft gelegen. Und da kann man nur sagen, das ist wirklich beängstigend. Es ist absolut beängstigend, was da gerade passiert. Und dem kann man nur tatsächlich mit einer ganz klaren politischen Gegenstrategie begegnen. Aber ich glaube, also auseinandersetzen, das hat absolut überhaupt gar keinen Zweck.
Wenn man diese Sportpalaststimmung mal kurz aufgreift, in der Erklärung heißt es ja auch, das Problem sei eine Politik, die Armut und Rassismus produziert. Jetzt scheint es aber gerade so, dass die Politik gegenüber der Reaktion von Seiten der normalen, sagen wir, Bürgerinnen und Bürger ja sich als geradezu antirassistisch geriert. Also weil vor allem die normalen Bürgerinnen und Bürger diejenigen sind, die Sarrazin als Propheten und Tabubrecher feiern. Ist die etablierte Politik momentan den Bürgern voraus?
Also ich bin mir nicht so sicher. Wenn man sich jetzt anguckt, wie Leute wie so Horst Seehofer das Ganze aufgreifen zum Beispiel, habe ich nicht den Eindruck, dass sie dem tatsächlich was entgegensetzen. Der Punkt ist aber natürlich, ein Deutschland, in dem ernstzunehmende Politiker, die an der Spitze der Regierung stehen, über genetische Dispositionen ihrer Bürgerinnen und Bürger spekulieren, dass sie natürlich in einer Welt, wie der, in der wir halt gerade leben, natürlich viel zu verlieren hat, sage ich mal, ja. Insofern kann man vielleicht sagen, ist es vielleicht auch beruhigend, dass man bestimmte Haltungen oder Positionen nicht ernsthaft vertreten kann, wenn man in einer globalisierten Welt sich bewegt. Andererseits kann man ja aber auch feststellen, dass diese Debatte dann doch auch immer wieder Rückwirkungen auf die Politik hat und es eben erleichtert, bestimmte politische Entscheidungen auch wiederum durchzusetzen oder plausibel zu machen. Also ich weiß nicht, ich muss jetzt gerade daran denken, zum Beispiel wie Ursula von der Leyen gerade darüber spricht, wie man vielleicht Migrantinnen und Migranten, die hohe Qualifikationen aufzuweisen haben, dafür begeistern möchte, nach Deutschland zu kommen. Und wenn man sich anguckt, was sie da vorhat, also ein Punktesystem zu entwickeln, wo man Punkte bekommt für die jeweilige Qualifikation, aber auch Punkte für die Integrationsbereitschaft, für die kulturelle Ähnlichkeit und so weiter, dann kann ich nur sagen, viel Spaß bei der Suche nach solchen Fachkräften. Niemand wird hierher kommen. Das ist ja auch jetzt schon ein Problem, dass eigentlich niemand mehr nach Deutschland will, der auch nur irgendwie die Wahl hat, woanders hinzugehen, weil klar ist, dass man sich eigentlich so etwas nicht unterwerfen möchte.
Wie kommt es denn überhaupt zu diesem Zwiespalt, dass man ja einerseits immer wieder betont, dass man Zuwanderung insbesondere für den Wirtschaftsstandort Deutschland braucht und dann aber andererseits Immigrantinnen, die schon im Land sind oder solche, die es noch werden wollen und sollen, schon von vornherein ausgrenzt?
Also, das ist natürlich eine interessante Frage. Ich meine, ich würde sagen, dass da natürlich einfach auch verschiedene Ebenen sozusagen der Gesellschaft eben einfach nicht kohärent an einem Strang ziehen, wenn man so will. Also Staat funktioniert eben einfach nicht so, dass es quasi eine Linie gäbe und danach wird dann agiert und dann funktioniert alles, sondern man kann eben einfach feststellen, dass zum Beispiel in diesem Bereich der Migration ja sehr häufig wirtschaftlich völlig sinnlose Entscheidungen getroffen werden. Also wirtschaftlich ist es natürlich nicht, Leute hier einreisen zu lassen und ihre Ausbildungen nicht anzuerkennen und sie deswegen vom Arbeitsmarkt fernzuhalten. Das ist total klar. Andererseits ist es natürlich von vielen in Deutschland lebenden Menschen ein Bedürfnis, sozusagen versichert zu sein, dass die Arbeitsmärkte eben nicht offen sind für Menschen von außen, weil es quasi die Illusion der Chancengleichheit innerhalb eines Landes nährt, weil es ihnen natürlich das Gefühl gibt, nicht von außen sozusagen auch noch in eine Konkurrenz gesetzt zu werden zu Menschen, die gar nicht in Deutschland leben. Aber das ist natürlich ökonomisch sinnlos, das ist total klar. Also da würde ich aber eben sagen, dass da zwei verschiedene Politikebenen eben einfach nicht besonders gut miteinander harmonieren.
Jetzt habe ich leider keinen schönen Bogen parat, um jetzt nochmal auf die Stellungnahme zu kommen. Eigentlich wollte ich nämlich wissen, man kann diese Stellungnahme unterzeichnen. Mir ist aber nicht so ganz klar, warum. An wen richtet sich diese Stellungnahme eigentlich und was unterstützt man dabei, wenn man diese Stellungnahme unterzeichnet?
Ja, das ist wirklich nochmal ein interessanter Punkt. Ich hatte ja schon gesagt, dass viele Leute diese Stellungnahme unterschreiben, obgleich es ja eigentlich sie zu nichts in Wirklichkeit aufruft oder ähnliches. Der Punkt war einfach, dass wir festgestellt haben, es ist nicht möglich oder nicht hinnehmbar, dieser ganzen Debatte quasi einfach nur zuzugucken, obgleich uns allen sich permanent die Zehennägel hochrollen und wir das eigentlich alles als eine ganz wirklich dramatische Bedrohung, tatsächlich auch der Demokratie, wenn man so will, empfinden. Genauso eine Form der Debatte. Besonders schlimm daran kann ich vielleicht auch noch mal ganz kurz ausführen. Man ist natürlich alles Mögliche an rassistischen Äußerungen von Personen des öffentlichen Lebens gewohnt. Also es ist nicht so, dass man dann tatsächlich völlig vom Hocker kippt, wenn man jemanden wie Sarrazin hört. Das Erschreckende an ihm ist eigentlich, meines Erachtens jedenfalls, dass er versucht, das Ganze quasi in eine biologische Terminologie zu übertragen. Und da ist der Rassismus ja auch nur ein Element drin. Der andere ist ja quasi auch eine ganz starke soziale Komponente, indem er eigentlich sowas wie Herrschaft, nämlich derer, die eben der Gesellschaft nutzen, legitimiert, indem sozusagen die anderen für minderwertig erklärt werden. Und das ist etwas, was auch nochmal jenseits des Rassismusdiskurses selber meines Erachtens was ganz Erschreckendes hat. Das war eben einfach ein Moment, in dem wir gesagt haben, man muss sichtbar machen, dass diese Debatte nicht von allen getragen wird, dass es eine eindeutige Haltung auch dagegen gibt. Deswegen haben wir zunächst mal versucht, in sehr, sehr kurzer Zeit möglichst viele Menschen zu finden, die dieses Statement unterzeichnen und vor allem eben auch Menschen des öffentlichen Lebens, die vielleicht auch ein bisschen bekannter sind. Also sowohl vielleicht Schriftsteller wie Maxim Biller oder Ilja Trojanow, Feridun Saimoğlu, aber eben auch sehr viele Professorinnen und Professoren. Einfach um nochmal deutlich zu machen, es gibt hier etwas und das sind nicht irgendwelche Verrückten, die irgendwie sich ausgedacht haben, dass alles ganz anders sein sollte in der Welt, sondern das sind Leute, die unmittelbar mit Gesellschaft beschäftigt sind, die dennoch nicht bereit sind, das hinzunehmen, was da passiert.